Die Schlacht bei Waterloo war die letzte, aber auch die blutigste Schlacht dieses Krieges. Napoleon hatte, so raunten es die Soldaten einander zu, sein Pulver endgültig verschossen. Für die Männer des Regiments Renitz hieß dies, dass sie nach mehr als einem Jahrzehnt voller Feldzüge und Schlachten endlich eine Zeit vor sich sahen, in der sie nicht mehr tagtäglich damit rechnen mussten, gegen einen Feind vorzurücken und sich mit diesem zu schlagen. Medard von Renitz' Gedanken galten ebenso der Vergangenheit wie der Zukunft. Vor vielen Jahren war er als Hauptmann in einem zusammengewürfelten Regiment des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation in den Krieg gegen Frankreich gezogen. Aber dieses Reichsgebilde existierte schon seit 10 Jahren nicht mehr. Und nach weit über 25 Jahren Krieg sehnte er sich nach einem Leben, in dem er nicht mehr nur von Männern in Uniform umgeben war. Renitz' Blick streifte seinen Sohn. Auch für Diebold war es besser, wenn er wieder unter andere Menschen kam und dabei einige Unarten ablegte, die er sich in der Armee angewöhnt hatte. Zum Offizier taugte der Junge nur bedingt. Daher wollte er ihn studieren lassen, damit er später den eigenen Besitz mit größerer Umsicht führen konnte, als es jetzt der Fall wäre. In diesem Moment gestand Renitz sich ein, dass er sich nach den Fluren seiner Heimat sehnte und nach Gesprächen, in denen es um Rinderzucht, die nächste Ernte und die herbstliche Jagd ging, anstatt um militärische Belange. Damit stand Renitz' Entschluss fest, das Soldatenleben so bald wie möglich aufzugeben und all das nachzuholen, was ihm durch den Krieg versagt geblieben war. Mit diesem Gedanken ritt er an der Spitze seines Regiments in Paris ein. Hinter ihm marschierte Walter inmitten der anderen Trommler und Pfeifer und nacheinander schlossen sich die einzelnen Kompanien an. Es waren nur noch 4, da Renitz die Überlebenden der übrigen Kompanien auf diese verteilt hatte, um sie auf volle Mannschaftszahl zu bringen. Vor ihnen lag die Heimat. Walter jubelte innerlich, denn in all den Monaten beim Heer hatte er jede Hoffnung aufgegeben, das Dorf wiederzusehen, in dem er aufgewachsen war. Medard von Renitz hatte seinen Abschied genommen, nachdem er von König Friedrich Wilhelm III. Noch zum Generalmajor befördert worden war. Unterwegs hatte er mehrfach erklärt, wie froh er sei, endlich seine Uniform abzulegen und als Gutsbesitzer leben zu können. Im Gegensatz zu seinem Vater steckte der junge Renitz bereits in Zivilkleidern und schien sich in seinem karierten Rock, der seiner hoch aufgeschossenen, dünnen Gestalt etwas Unfertiges verlieh, unwohl zu fühlen. Man sah Diebold nun an, dass er erst 15 Jahre zählte. Aus diesem Grund war er unterwegs bei weitem nicht mehr so ehrerbietig behandelt worden, wie noch zu jenen Zeiten, in denen er Uniform getragen hatte. Walter gönnte das dem jungen Grafen, denn Diebold hatte unterwegs Gefallen daran gefunden, ihn wie seinen Diener zu behandeln. Der Junge mochte nicht mehr an den Renitzschen Schnösel denken und drückte die Hand des Mädchens, das neben ihm auf dem Gepäckwagen saß. »Bald sind wir zu Hause.« Gisela zitterte plötzlich, als friere sie. »Ich hab kein Zuhause.« Walter war erleichtert, dass sein Herr sein Versprechen gehalten und sich des Mädchens angenommen hatte. Genau wie Gisela hatte er keine Eltern mehr und es gab auch keine Verwandten, bei denen er Unterschlupf suchen konnte. »Wir schaffen das schon«, sagte er mit einem Lächeln, das aufmunternd wirken sollte. In dem Augenblick machte der Weg eine Kurve und sie sahen den Herrensitz der Grafen Renitz in voller Pracht vor sich liegen. Ein Stück weiter unterhalb waren der Gutshof und das zur Herrschaft gehörende Dorf zu erkennen. Walter blickte sehnsüchtig zu dem kleinen Häuschen hinüber, in dem seine Mutter und er gelebt hatten. Nun wohnten andere darin, und er hatte keinen Anspruch mehr darauf. Unterdessen rollte der Wagen den gekiesten Weg zum Schloss entlang und blieb auf ein Zeichen des Grafen vor der breit auslaufenden Freitreppe stehen, die zum Hauptportal hochführte. Da schwang das Tor langsam auf, und Gräfin Elfrieda trat heraus. Obwohl Walter bis vor einem Jahr hier gelebt hatte, war er der Frau noch nie so nah gewesen wie an diesem Tag. Groß war die Gräfin ihm schon immer erschienen, doch nun begriff er, von wem Diebold die lange, schmale Gestalt geerbt hatte. Die Frau überragte sogar noch ihren Mann, der aus dem Sattel gestiegen war und auf sie zuging. Einen Augenblick sah es so aus, als wolle er sie in die Arme nehmen, küsste dann aber nur die ihm dargebotene Hand. Nun war auch der Altersunterschied zwischen der Gräfin und ihrem Gemahl deutlich zu erkennen. Elfrieda von Renitz hatte ein schmales, hübsches Gesicht und eine Fülle hellblonden Haares, dessen Farbe sie ebenfalls ihrem Sohn vererbt hatte. Die Haut wirkte faltenlos und verlieh ihr einen jugendlichen Glanz, während ihr Mann beinahe greisenhaft gebeugt neben ihr stand, mit grauem Haar und einem Gesicht, das Wind und Sonne auf unzähligen Feldzügen zerfurcht hatten. Walter erinnerte sich, dass seine Mutter einmal gesagt hatte, der Graf wäre gut 20 Jahre älter als seine Gemahlin. Mittlerweile wirkte das Paar, als lägen mindestens 3 Jahrzehnte zwischen ihnen.
»Wie ich sehe, seid ihr befördert worden«, erklärte Elfrieda von Renitz.
»Das war der Dank des Königs für meine Dienste. Ich habe meinen Abschied genommen.«
Graf Renitz drückte damit präzise aus, dass seine Zeit als Soldat vorbei war und er sich auf einen ruhigen Lebensabend auf seinem Besitz freute. Die Gräfin achtete jedoch kaum auf seine Worte, sondern umarmte ihren Sohn. Sofort nahm ihr Gesicht einen weichen Ausdruck an.
»Ich bin glücklich, dich gesund und unversehrt wiederzusehen, mein Kind.«
Offensichtlich war der Gräfin der Sohn weitaus wichtiger als ihr Gemahl. Dennoch übte Elfrieda von Renitz Kritik an Diebold, die jedoch mehr auf seinen Vater abzielte.
»Ich sehe, du trägst Zivil, mein Sohn. Willst du nicht mehr Offizier werden?«
Einerseits schien sie es ihrem Mann nicht zu verzeihen, dass er Diebold in Gefahr gebracht hatte. Andererseits bedauerte sie es offensichtlich, ihren Sohn nicht mehr in einer schmucken Uniform zu sehen. Während Walter insgeheim den Kopf angesichts dieses Widerspruchs schüttelte, wurde die Gräfin auf ihn und Gisela aufmerksam.
»Wer sind denn die beiden da?«
Der Graf antwortete mit einem leisen Lachen.
»Ihr kennt doch den Sohn unseres braven Försters Fichtner, ein prachtvoller Bursche. Er hat mir auf dem Schlachtfeld von Belle Alliance das Leben gerettet. Aus diesem Grund habe ich beschlossen, ihn in mein Haus aufzunehmen und zusammen mit unserem Sohn zu erziehen.«
»Und das Mädchen?« fragte die Gräfin.
»Das ist Gisela, braver Leute Kind. Ihr Vater war der erste Wachtmeister meines Regiments und fiel in der letzten Schlacht. Ihre Mutter wurde von einem Plünderer ermordet, als sie ihren toten Mann vor diesem beschützen wollte.«
Renitz wusste, dass das Schwerste noch kommen würde, doch er wollte erst einmal seine Gemahlin für Gisela einnehmen. Die Gräfin schien jedoch kaum Mitleid für das Mädchen zu empfinden.
»Ein Soldatenbalg also? Ob die wohl mehr kann als stehlen und lügen?«
Giselas Gesicht lief blutrot an und sie wäre am liebsten vom Wagen gesprungen und davongelaufen. Rasch hielt Walter sie fest und sah zum Grafen hin. Dieser hatte begriffen, dass der Kampf, wer in Zukunft auf Renitz das Heft in der Hand halten würde, bereits begonnen hatte. Seine Frau würde ein mindestens ebenso harter Gegner für ihn werden wie Napoleons Soldaten für die verbündeten Heere.
»Ich sagte, sie ist braver Leute Kind und wohlerzogen.«
Renitz hatte sich seine Heimkehr anders vorgestellt, doch er war nicht bereit, vor seiner Frau zu kapitulieren.
»Von mir aus, sie kann sich vorerst in der Küche nützlich machen.«
»Es gibt etwas, das ihr noch wissen müsst, meine Liebe. Gisela ist katholisch getauft und soll es, so Gott will, auch bleiben.«
Bevor die Gräfin darauf antworten konnte, trat ein Herr in strenger schwarzer Tracht neben sie und fuhr Renitz an.
»Dies kann ich nicht dulden. Das Mädchen muss den rechten Glauben annehmen oder gehen.«
»Wer hier geht und wer nicht, bestimme auf meinem Besitztum immer noch ich, Pastor Künnen. Ich habe der sterbenden Mutter mein Wort gegeben, und an diesen Schwur halte ich mich. Sollte ich erfahren, dass Sie Gisela wegen ihrer Konfession schlecht behandeln, müsste ich mir überlegen, ob Sie noch der richtige Seelsorger für meinen Besitz sind.«